Ada. Heute das Morgen verstehen.
Was für ein Jahr, das jetzt zu Ende geht. Meine Güte, 2020 war wirklich ein Ritt. Einer, wo wir nicht viel draußen unterwegs waren, weil diese Pandemie uns wirklich sozusagen eigentlich von allem, nein, nicht von allem, aber von vielem Schönen abgehalten hat, was man in diesem Jahr so hätte tun können. Manche schönen Erfahrungen haben wir reinschmuggeln können. Manchmal hat man ein bisschen gegen Regeln verstoßen. Aber insgesamt muss man sagen, dieses Jahr war irgendwie stillgelegt. Und gleichzeitig hat sich ganz viel getan in dieser Welt. Es hat sich politisch viel getan, es hat sich wirtschaftlich viel getan, rezessionsartig zum Teil. Es hat sich aber auch technologisch ganz viel getan. Da ist doch einiges passiert in diesem Jahr und wir bei Ada wollen natürlich einmal darauf zurückschauen und wir wollen auch nach vorne schauen, was das Jahr 2021 denn an Technologietrends so bringen wird. Das ist unser Jahresend-Podcast vom Ada-Team und das Ada-Team sind
Milena,
Lea,
Sebastian
und Miriam.
Dieser Podcast wird präsentiert von Mind the Progress, dem Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Filterbubble-Effekte und Fake News. In einer digitalen Welt, in der sich Fiktion und Wirklichkeit kaum noch unterscheiden lassen, ringt man tagtäglich um Einfluss und Selbstbestimmung. In diesem Podcast sprechen PolitikerInnen, DesignerInnen und KünstlerInnen über den Einfluss von Manipulation in ihrer täglichen Arbeit. Ein Podcast zum Nachdenken, Reflektieren und Innehalten.
Schauen wir uns noch einmal an, das Jahr 2020. Miriam, du hast es gerade schon gesagt, es hat uns in vielerlei Hinsicht echt aus unserem Alltag gerissen. Es hat ganz viele neue, ich glaube, Erkenntnisse auch über uns selbst, sicherlich auch über unsere Teams und über das Miteinander, auch das gesellschaftliche Miteinander uns gebracht. Und wir möchten jetzt zunächst einmal schauen, was waren denn so die Tech-Trends dieses Jahres? Was hat uns begleitet technologisch? Was hat das mit uns im Alltag und vor allem auch auf der Arbeit gemacht?
Also ich glaube, 4 Trends des Ada-Teams jedenfalls. Es gibt ganz sicher viele mehr und da könnten wir jetzt schon mal eine Stunde drüber sprechen. Aber Transition to Remote Life als ein Trend, Tech gegen Corona als ein zweiter Trend, die Regulierung von Big Tech als ein dritter Trend und dann die ganze Frage von Disinformation und auch Missbrauch von sozialen Medien, auch bis hin zu Verschwörungsnarrativen, das wäre ein 4. Trend. Das ist so das, was uns dieses Jahr wesentlich beschäftigt hat oder viele von uns beschäftigt hat, auch mit einem Technologiefokus. Aber uns haben natürlich ganz andere Sachen beschäftigt. Uns hat auch beschäftigt, jetzt gerade im Ada-Team, ein, ich sage mal, großer Sondermoment, nämlich die Ausgründung unseres eigenen Unternehmens Ende September. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt die Ada Learning GmbH sind. Und das war ganz sicher ein ganz besonderer Moment dieses Jahres. Wir wurden mit sehr viel Arbeit, sehr viel Vorbereitung und sehr viel Nachbereitung. Aber jedenfalls schön. Wir haben uns sozusagen mitten in einer Pandemie selbstständig gemacht. Und das hat natürlich auch durchaus ein bisschen was verändert. Warum habe ich gerade Sondermoment gesagt? Ich habe Sondermoment gesagt, weil unsere Mitgründerin Verena Pauster uns etwas geschenkt hat. Nämlich dieses kleine Kästchen. Das ist, was ist das eigentlich? Das ist, vielleicht ist es ein Spiel, vielleicht ist es auch ein kollektives therapeutisches Instrument, vielleicht ist es eine Besinnungsapplikation, also man kann sich jetzt ganz viele Dinge aussuchen, aber jedenfalls sind da ganz viele Karten drin. Und nachdem wir überlegt haben, was kann man in diesem Podcast, Videocast eigentlich noch machen, ohne dass man etwas tut, was mich schon in vielen Jahren zum Wahnsinn getrieben hat, nämlich Schrottwichteln, weil man dann noch viel mehr Sterumchens und Liegdraufchens hat, die man ein Jahr irgendwo verstauen muss, um sie dann im nächsten Schrottwichtel wieder loszuwerden, haben wir gedacht, wir machen was anderes. Wir nehmen diese Sondermomente, wir fragen uns, was sind die Sondermomente des Jahres gewesen und nutzen die Kärtchen aus diesem Spiel, mit dem man wirklich auch mal 7 Stunden an Heiligabend verbringen kann und nachher trotzdem noch miteinander spricht. Meistens. Die nutzen wir, um damit ein kleines Spiel zu machen und hier diesen Podcast zu beleben. Und wir haben die Fragen jetzt einfach ein bisschen angepasst. Und ich frage jetzt die erste Frage und zwar an Milena. Milena, ich frage dich, gibt es, liebe Milena, in deinem Leben eine Gewohnheit im Umgang mit Technologie, eine Beziehung zu einer Technologie oder Applikation oder einen Glaubenssatz über Technologie, was du am liebsten aufgeben würdest, und zwar sofort. Bitte.
Ja, ich glaube, ich habe da auch schon mal im Podcast drüber gesprochen und Besserung gelobt, aber es dann nicht umgesetzt. Ich würde gerne meine Social-Media-Sucht in den Griff kriegen. Also ich bin gar nicht so ein exzessiver Nutzer, aber ich merke schon, dass ich morgens, also schon beim Frühstück irgendwie anfange, bei Twitter zu scrollen oder irgendwie Instagram und TikTok und keine Ahnung. Und ich denke mir jedes Mal, das ist total sinnlos, beim Frühstücken sich damit zu beschäftigen.
Ich glaube, da bist du total alleine bei uns im Team. Ich glaube, das geht keinem sonst von uns so.
Niemand macht das, klar. Also das machen ja immer nur alle anderen. Aber das habe ich mir tatsächlich auch, wäre das vielleicht ein schöner Jahresvorsatz, überlege ich gerade, beim Frühstück das Smartphone einfach noch nicht bei mir zu haben. Weil man liest dann ja auch schon irgendwie Mails und das alles vor dem ersten Kaffee. Und irgendwie muss es nicht sein. Also ich glaube, um entspannter in den Tag zu starten, ist es vielleicht ganz schön, diesen ganzen Dauerbeschuss mit Informationen so eine halbe Stunde nach hinten zu verlegen am Tag. Also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine Gewohnheit, die ich mir gerne aneignen würde in 2021.
Kann ich gut verstehen. Ich unterschreibe das. Auch aus meiner persönlichen Perspektive, bei der ich weiß, dass alle anderen nur die Betroffenen sind davon.
Bleiben wir doch mal bei den Gewohnheiten beziehungsweise bei Dingen, die man vielleicht auch in diesem Jahr über sich selbst gelernt hat. Bas, du bist ja ein großer Fan des Lernens, des lebenslangen Lernens und auch der Selbstreflexion. Und ich frage mich, ob es in diesem Jahr etwas gab, was du sehr überraschend über dich gelernt hast in dieser besonderen Situation, was du auf der einen Seite erstens nächstes Jahr definitiv beibehalten möchtest, zweitens vielleicht sogar noch spannender, auf gar keinen Fall weitermachen möchtest. Was möchtest du definitiv beibehalten? Was möchtest du definitiv an deinem eigenen Verhalten oder an dir selbst ändern?
Also was mir aufgefallen ist, ist, dass ich, als der Lockdown kam, der erste Lockdown kam, ich mich ein bisschen gefreut habe, weil ich nämlich dachte so, oh, dieses Gefühl von, also man beschreibt es ja manchmal FOMO, Fear of Missing Out, das ist mit einem Mal komplett weg. Es gibt nichts, was du verpasst und du kannst dich in dem Moment wirklich auf das konzentrieren, was du eigentlich machen willst. Und auch wenn wir als Menschen häufig das Gefühl haben, dass wir davon gar nicht so betroffen sind, so spüren wir das doch manchmal, dass wir dann denken, ah, müsste ich diese Zeit, die ich habe, nicht gerade effektiver nutzen? Müsste ich nicht etwas Sinnstiftenderes mit meiner Zeit tun? Und ich habe gelernt, und das werde ich im nächsten Jahr auch weitermachen, wie wichtig es ist, auch manchmal Zeit zu vertrödeln und wie sinnstiftend vertrödelte Zeit sein kann und wie sinnstiftend Langeweile sein kann für die eigene Kreativität. Und das werde ich auf jeden Fall mit ins nächste Jahr nehmen. Es ist eine Kombination.
Die griechischen Stoiker haben dazu ja gesagt, das ist die Muße. Und das ist eigentlich ein echt schönes Wort, weil das ist nämlich genau wie du sagst, das ist nicht faul sein, sondern es ist der Rekreationsmoment, in dem man dann neue Kreativität entwickelt, in dem einem assoziative Gedanken kommen, finde ich einen sehr schönen Punkt.
Echt. Sören Kierkegaard würde das jetzt lieben. Gibt es denn auch was du gelernt hast über dich, wo du sagst, das würde ich gerne ändern?
Also wenn ich so drüber nachdenke, also mir fällt jetzt spontan nichts ein. Ich meine, das ist halt immer so ein Gewöhnungsprozess. Ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man Dinge irgendwie nicht so laufen, wie sie jetzt gerade laufen, solange man am Ende was Gutes draus macht. Also solange du das als Lernphase nimmst. Ne? Also Sachen, die schlecht laufen, sind ja normal immer nur ein Symptom für irgendwas. Und das ist natürlich dann eine Erkenntnis. Und ein Erkenntnisgewinn ist ja in den meisten Fällen nicht so wirklich schlecht. Zumindest retrospektiv. In dem Moment ist es dann natürlich immer ein bisschen blöd. Aber so generell, wenn ich jetzt überlege, irgendwas, was ich jetzt so gar nicht mehr machen möchte. Doch, wir haben aber auch was im Elder-Team eingeführt, nämlich haben wir Meeting-Tage eingeführt. Tage, an denen wir Meetings machen. Und ich möchte nicht wieder meine Meetings über die gesamte Woche verteilen, sodass ich ständig in allem, was ich tue, unterbrochen werde. Das möchte ich nicht mehr. Und das setze ich mittlerweile auch relativ radikal mit externen Personen durch. Ich mache nur noch Meetings über 45 Minuten und die fangen immer eine Viertelstunde nach der vollen Stunde an und hören dann zur vollen Stunde auf. Und wenn Leute sagen, sie brauchen eine Stunde, sage ich, nee, dann müsst ihr das ein bisschen kompakter machen, müssen wir es besser organisieren. Aber die 15 Minuten brauche ich für Vorbereitung, Nachbereitung und einmal durchatmen. Und da will ich auch nicht wieder von weg.
Das entspannt mich schon beim Zuhören.
Ja, das freut mich, dass ich das so entspannt leer. Ich habe ja auch noch einen Sondermoment. Ich habe mir diese Sondermomente so ein bisschen als kleinen Impuls genommen. Da sind ja dann manchmal so große Rückblicke auf das gesamte Leben drauf. Aber ich fand ja das Jahr 2020 einfach zu spannend, als dass ich das jetzt da hätten außen vor lassen können. Und zwar, Miriam, ich würde dich bitten, stell dir doch mal vor, du reist in der Zeit zurück und du triffst dich selbst in der Vergangenheit. Es ist der 1. Januar 2020 und du hast eine Minute Zeit, dir selbst einen Tipp für 2020 zu geben. Was sagst du dir?
Ich sage mir, oh mein Gott, ich sage mir, liebe Miriam, du kannst dir in deinem jungen Alter noch überhaupt nicht vorstellen, was im Jahr 2020 technisch alles möglich sein wird. Aber ich sage dir, du wirst, auch wenn du im Lockdown sitzt wegen der Pandemie, mit der Welt verbunden sein. Du wirst kleine Zoom-Cafés oder Aperos mit deinen Freundinnen und Freunden überall auf der Welt haben. Du wirst ein Team haben, was sich relativ schnell dran gewöhnt, miteinander wunderbar über virtuelle Conferencing-Tools zu arbeiten, aber trotzdem sich ab und zu sehen will, weil der menschliche Kontakt wird auch dann noch sehr wichtig sein. Und du wirst die Möglichkeit haben, über Streamingdienste, Podcasts und das gute alte Buch dich so zu beschäftigen, dass du vielleicht so das Gefühl hast, die Zeit ist besser genutzt als jede, die du vor dem Lockdown hattest. So würde ich das, glaube ich, sagen.
Das ist aber sehr schön. Die Zeit ist besser genutzt als vor dem Lockdown. Das ist, geht ja so ein bisschen in so eine ähnliche Richtung, ne? Also ein positiver.
Ehrlich gesagt, ja. Ich kann das total nachvollziehen, was du gesagt hast. Auch dieses nervige jeden Tag im Flieger sitzen, dass das vorbei ist, ist so schön und ich hoffe, es kommt niemals wieder.
Das, mich hätte interessiert, was die damalige Miriam darauf geantwortet hätte, auf diese Ansprache von einer Minute.
Die hätte wahrscheinlich gar nicht richtig zugehört, weil sie da gesessen hätte und hätte, wäre gerade damit beschäftigt gewesen, einen analogen Wecker auseinanderzubauen und wieder zusammenzusetzen und dabei rumgeträumt hätte und gedacht hätte, was die Erwachsenen da vor sich hin erzählen, interessiert mich gerade überhaupt nicht. Glaube ich, insofern wäre das ein nutzloser Tipp gewesen, weil ich ihn, glaube ich, nicht hätte verarbeiten können.
Okay, ich habe auch noch eine Sondermomentkarte mir rausgesucht und leicht abgewandelt. Für dich, Lea. Was ist die peinlichste Situation, in der du dich in einer Videokonferenz jemals gebracht hast? Und du hast einen Joker bei dieser Frage, falls du keine peinliche Situation hast oder die Situation zu peinlich ist, um sie hier zu erzählen, dann habe ich noch eine andere Frage.
Ich muss jetzt gerade mal überlegen, weil mir leider direkt Situationen einfallen, die ehrlicherweise nicht mich in eine peinliche Situation gebracht haben, sondern durchaus andere. Das haben wir wahrscheinlich alle erlebt. Also ich habe wirklich in diesem Jahr sämtliche Hunde, die auf einen Schoß gesprungen sind inmitten eines Interviews, Kinder, die geschrien haben, obwohl ich das nicht peinlich finde, aber die Reaktionen darauf, die dann von den, ich nehme an, Eltern, die bei uns im Zoom-Call beispielsweise waren, die dann folgten, die waren dann doch eher peinlich, weil beispielsweise eine Person in der Auffassung war, dass er gemutet sei, was er leider nicht war, so dass wir den, auf gut Deutsch gesagt, Anschiss leider mitbekommen haben. Und es war eine Schreitirade. Das war ein wenig bedrückend bis hin zu peinlich, weil der gesamte Zoom-Call nicht wusste, wie wir darauf reagieren sollten, ob wir jetzt signalisieren sollten, dass wir gerade all die Beschimpfungen mitbekommen haben. Also das empfand ich tatsächlich schon als peinlich, aber ist natürlich eher eine Form des Fremdschämens. Ich muss jetzt gerade mal überlegen. Ehrlich gesagt hatte ich, das war aber gar nicht in diesem Jahr, darf ich ein bisschen sozusagen erweitern die Zeitspanne. Ich hatte tatsächlich mal eine Situation in einer Telefonkonferenz, wo ich anfing, relativ deutlich über eine Situation zu sprechen und auf einmal mir das Team, das wart ihr, signalisiert hat, dass eine gewisse Person tatsächlich mit im Call sei. Und das führte dann dazu, dass ich mir auf einmal rudernd alle Worte versuchte, virtuell zurückzuholen, bis ihr mir dann gesagt habt, dass das nur ein Scherz war und diese Person nicht in der Konferenz dabei war. Du erinnerst dich, Milena, du lachst jetzt schon. Es war wirklich herrlich. Ich war gerade irgendwie auf einer Dienstreise und rief eben an. Ihr saßt anscheinend alle im Büro zusammen und ich redete mich um Kopf und Kragen. Das war wirklich, sowas empfinde ich dann schon natürlich als peinlich, weil, also es war, glaube ich, auch gar nichts allzu Schlimmes. Aber Fakt ist, ich hätte es niemals so deutlich ausgedrückt, glaube ich. Und von daher, das fand ich dann schon als suboptimal. Aber ich überlege ehrlich gesagt, ich glaube, in einer Videokonferenz dieses Jahr keine großen Patzer gehabt zu haben. Aber wenn jemand von euch mit mir in einer Videokonferenz war, die ich total peinlich gestaltet habe, dann möge er oder sie jetzt aufstehen und Einspruch erheben.
Ich hatte eine Situation, um das gleich noch zu ergänzen, wir haben ja alle solche Erfahrungen gemacht, da habe ich im Büro gesessen und hatte einen Kurs, einen Online-Kurs an der Uni St. Gallen und wir hatten Pause, Kaffeepause. Und ich führte ein Gespräch mit einem Teammitglied über durchaus etwas schwierige Fragen und auf einmal gingen im Chat verschiedene StudentInnen, die schrieben, Frau Meckel, Sie sind nicht gemutet. Und ich so, oh shit, also genau das, was man wirklich nicht machen sollte. Es war dann jetzt nicht dramatisch, aber ich habe dann ganz schnell auf das Mikro gedrückt und gedacht, man muss wirklich aufpassen bei diesen Videocalls.
Das ist wirklich schön. Teilen wir jetzt alle so unsere peinlichen Momente. Ich glaube, da kämen schon so ein paar Sachen zusammen. Ich hatte auch nämlich einen total schönen, ich habe einen Vortrag gehalten bei einem Event. Und das Event wurde, das war so ein gestreamtes Event und ich stehe da im Studio und aufgrund der Corona-Bestimmung durfte es keine Maske geben. Also nicht Maske jetzt im Sinne von einer Mund-Nasen-Bedeckung, sondern im Sinne von Puder. So, und dann habe ich einer Kollegin von uns, der wunderbaren Christina, gesagt, Christina, du musst mich jetzt pudern. Also für diejenigen, die nicht wissen, wie ich aussehe. Also ich habe eine Glatze und einen Bart. Und das ist dann natürlich so, da reflektiert das alles. Also habe ich gesagt, Christina, du musst mich jetzt pudern. So, wer Christina kennt, der weiß, Christina ist jetzt nicht so die Person, die sich die ganze Zeit wahnsinnig schminkt und all solche Dinge macht. Und deshalb hat sie gesagt, du, ich probiere das jetzt einfach und hat mir halt das Gesicht gepudert, aber halt nicht über den gesamten Kopf und über das gesamte Gesicht verteilt, sondern halt so kreisrund um meine Gesichtsform. Und das führte dann dazu, dass ich dann mich vor diese Kamera stellte. Der Raum war wahnsinnig heiß und das Licht stand auf mich drauf und ich fing an zu schwitzen, aber halt wirklich nirgendwo im Gesicht, sondern nur an den Schläfen. Und dann lief es dann wirklich an den Seiten da so runter und es muss total komisch ausgesehen haben, weil der Rest komplett trocken war. Und da habe ich gelernt, wie wichtig das ist, wenn man eine Maske hat und vor einer Kamera steht und in warmem Scheinwerferlicht einen Vortrag halten muss.
Okay, mir fällt da, wenn ich noch einmal reingehen darf, Milena, weil da haben wir doch auch einmal im Team schon drüber gesprochen. Ich finde die Vorstellung unfassbar lustig, dass wir mal überlegen, diese peinlichen Zoom-Momente, wie wären die denn in der analogen Welt? Wir hatten doch auch einmal durchaus eine etwas schwierige Situation in einer virtuellen ETA-Veranstaltung, wo eine teilnehmende Person definitiv nicht wusste, dass, ich sage mal, er oder sie mit Video dazugeschaltet war. Denn diese Person befand sich noch im Zustand des Anziehens. Diese Person hatte noch nicht alle Klamotten angezogen und war trotzdem
in unserem Video.
Faktisch hatte diese Person nur Unterwäsche an und erschien dann auch nur für so 3-4 Sekunden auf unserem Bildschirm. Aber Fakt ist einfach, also wir haben sie alle gesehen. Und ich habe mir dann vorgestellt, was wäre das Äquivalente in einer physischen Konferenz? Stellt euch bitte vor, ihr kommt in eine Konferenz, in einen Konferenzsaal, ihr öffnet die Tür und in diesem Moment realisiert ihr, aber auch alle anderen, dass ihr faktisch nur Unterwäsche anhabt. Oder auch die ganzen Kinderschreimomente oder sonstige, sie sind gemutet. Ich finde das irgendwie irre lustig, weil das wirklich so menschliche Situationen sind, an die wir uns einfach überhaupt noch nicht gewöhnt haben. Die Idee, dass man in einen Raum von 450 Menschen kommt und in dem Moment etwas passiert, was einfach total unerwartet ist und vor allem auch wenig kontrollieren können, wie eine Videokamera, die irgendwie anspringt, dann, ich finde das wirklich irre lustig. Vor allem der Unterwäschegang in den Konferenzsaal, da habe ich mich damals, ehrlich gesagt, im Nachgang dann sehr drüber amüsiert.
Aber ein bisschen schön ist es auch, oder? Dass wir an manchen Stellen so etwas intimere Einblicke bekommen. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass man dadurch entspannter wird. Ne? Die Menschen sitzen anders gekleidet, in Zoom-Calls, es krabbeln Hunde, Katzen, Kinder auf den Schoß, es fällt was um, sonst, also ich finde, man sieht ein bisschen was von zu Hause, wenn man keinen virtuellen Hintergrund benutzt. Ich finde schon, das ist auch, hat schon ein bisschen zur Annäherung geführt und zum Abbau von von Hierarchien vielleicht auch. Ne? Das finde ich eigentlich einen ganz, ganz schönen Effekt. Milena, du wolltest aber noch deinen peinlichsten Moment beschreiben.
Ich dachte, ich komme jetzt davon. Aber es war vielleicht nicht unbedingt peinlich, aber es war auf jeden Fall ziemlich unangenehm, weil ich war in einem Microsoft Teams Call. Man muss dazu wissen, ich benutze Microsoft Teams sonst eigentlich nie. Deshalb hatte ich das auf meinem PC, aber habe es irgendwie nie geupdatet. Und dann stellte sich heraus, dass es offenbar ein sehr wichtiges Update bei Teams gab, was dazu führte, dass alle anderen im Call ein bestimmtes Video sehen konnten, was abgespielt wurde, außer mir. Ich habe nur den Ton gehört und ich war aber die Moderatorin dieser Veranstaltung und merkte dann, okay, alle anderen können das offenbar sehen, weil alle reagieren darauf und lachen und finden das witzig, nur ich nicht. Und dann hast du ja die Möglichkeit, okay, sage ich jetzt irgendwem, dass das nicht klappt, weil ich weiß ja auch aus Veranstalterperspektive, wie nervös einen das macht, wenn bei einem irgendwas nicht funktioniert, besonders bei der Moderatorin. Also dachte ich, ich überspiele das jetzt einfach total und tue so, als hätte ich dieses Video auch gesehen und gehe noch darauf ein und habe irgendwie noch gesagt, ah ja, super interessant, vielen Dank, okay, dann machen wir jetzt weiter. Es war relativ absurd irgendwie und am Ende gab es noch eine Funktion, wo alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dem Call in einem großen Hörsaal zu sehen war. Auch das war bei mir nicht möglich, weil ich dieses wichtige Update offenbar nicht installiert hatte. Und alle haben sich super darüber gefreut und gewunken und fanden das ganz toll, in diesem Hörsaal zu sehen zu sein. Und ich war nur so, ja, cool. Ja, das war meine Situation. Aber ich glaube, vielleicht, nachdem wir jetzt alle unsere peinlichen Geschichten ausgepackt haben, sollten wir vielleicht mal einen Blick nach vorne werfen auf das, was jetzt kommt, nämlich das neue Jahr und was uns da so erwarten wird.
Ja, wenn man so ein bisschen rumguckt, was es gibt ja immer so ganz viele Publikationen zu Tech-Trends und sonstigen Trends des jeweils kommenden Jahres. Ich glaube, da gibt es ein paar interessante Perspektiven. Vielleicht ganz unabhängig davon, was wir jetzt als einzelne Trends noch gleich besprechen. Ich glaube, wir haben aus diesem Jahr so ein paar Sachen mitgenommen, die auch das nächste Jahr bestimmen werden. Also einmal würde ich sagen, dass man sich stark auf die NutzerInnen-Perspektive fokussiert, dass der Wunsch, wie Menschen möglichst friktionslos mit Technologie und mit Möglichkeiten umgehen, dass das ein Punkt ist, also People-Centricity bei Technologieentwicklungen und Services. Ich glaube, das wird eine Rolle spielen im nächsten Jahr. Dann diese ganze Frage, wo sind wir, wie sind wir irgendwo, ist irgendwie egal geworden. Also man muss von überall, egal ob remote oder tatsächlich vor Ort, irgendwie dabei sein können. Die Unabhängigkeit von Ortsgebundenheit oder von der Frage, wie bin ich dabei, das ist, glaube ich, etwas, was eine Rolle spielt, diese ganze Location-Independence, die sich bei diesen Entwicklungen dieses Jahres gezeigt hat. Und das Letzte vielleicht, als auch eine allgemeine Beobachtung, wir hängen halt schon daran, dass die Dinge funktionieren. Ne? Also Technologie muss funktionieren, Lieferservice müssen funktionieren, jetzt wieder im Lockdown und so. Also diese resiliente Nutzungsmöglichkeit, resilient delivery von Technologieapplikationen, von Gütern, von Dienstleistungen, das ist, glaube ich, auch etwas, was wir aus diesem Jahr mitnehmen und mit dem wir jetzt im nächsten Jahr umgehen müssen.
Ich glaube, dein letzter Punkt hat sich ja in diesem Jahr sogar noch definitiv verstärkt. Man sah das vor wenigen Tagen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt, dass Google ja ungefähr eine Stunde oder anderthalb einen großen Ausfall hatte von allen Google-Diensten. Und bei mir im Twitter-Feed ging das ganz interessant ab in die Richtung, wow, ich sitze hier, meine Heizung ist aus, mein Licht funktioniert nicht, weil ich mein gesamtes Haus beispielsweise mittlerweile mit Google Smart Home-Applikationen ausgestattet habe. Und viele sagten, mal abgesehen davon, dass man dann anderthalb stundenlang vielleicht mal die E-Mails nicht checken konnte und auch sämtliche Dokumente für diejenigen, die das eben mit Google Drive machen. Es ist jetzt auch gar kein Punkt nur, der auf Google abzieht, sondern wir merken eben, wie du das gerade gesagt hast, Miriam, gerade in so einer volatilen Situation, dass wir noch viel mehr uns auf technologische Dienste eben verlassen und verlassen müssen, wenn wir sie jetzt so weit verbreitet anwenden, wie wir das mittlerweile tun und in so einer Pandemiesituation natürlich noch viel mehr. Ich fand das echt bezeichnend letzte Woche und habe da auch dann viel drüber nachgedacht. Vor allem natürlich diejenigen, die jetzt sagen, irgendwie mein Kühlschrank ist aus, meine Heizung auch, mein Licht auch, funktioniert faktisch gar nichts mehr, ich kann die Musik kaum noch bedienen. Das ist natürlich wirklich krass, vor allem, wenn es sich alles zentralisiert bei einem Dienstleister. Also das ist, glaube ich, eine spannende Frage der Resilienz, der technologischen Resilienz und was wir dann damit machen.
Wir müssen uns verlassen und wir sind verlassen, wenn es nicht funktioniert, was übrigens, kleiner Sidekick, sehr lustig ist, wenn man Zoom auf dem Handy benutzt, bei mir ist es jedenfalls so, und Leute melden sich aus einer Zoom-Konferenz ab, dann steht da nicht, Miriam Meckel verlässt den Call, sondern es steht, Miriam ist verlassen bei mir. Das ist irgendein Übersetzungsfehler und ich denke dann immer, oh mein Gott, diese ganzen Leute, die jetzt gerade alle verlassen sind, die tun mir total leid. Dabei sind sie einfach nur aus einem Zoom-Call rausgegangen. Was sind denn die Trends für 2021?
Also wir haben das ja gerade schon beschrieben. Ich finde, was die Pandemie auch ausgelöst hat, ist, wenn man sich den Diskurs über Digitalität und so anschaut, dann kann man ja so unterschiedliche Bereiche feststellen. Also es gibt ein paar Personen, die sprechen zum Beispiel noch von sowas wie neuen Medien, neuen Technologien oder dergleichen. Aber ich finde, was sich gezeigt hat in diesem Jahr ist, diese Trennung ist nun final an diesem Punkt nicht mehr auszumachen. Also es verschmilzt alles komplett. Wir leben wirklich hybrid. Und hier an der Stelle vielleicht auch mal ein Plädoyer dafür, nicht mehr von sowas wie neuen Medien, neuen Technologien oder sowas zu sprechen, sondern einfach nur noch von Leben zu sprechen. Denn es ist mittlerweile, glaube ich, diese Unterscheidung ist gar nicht mehr da. Wir verschmelzen mit den Geräten, wir nutzen sie so selbstverständlich, wie wir auch in der analogen Welt miteinander umgehen. Die Frage wäre jetzt also, was heißt denn das für 2021? Was kommt denn jetzt? Und warum ist eigentlich noch nicht so viel in Sachen VR oder Augmented Reality passiert? Im letzten ADA-Magazin war ja ein schöner Artikel darüber, dass es Technologien gibt, die für einen bestimmten Bereich entwickelt werden, aber nachher in ganz anderen Bereichen eingesetzt werden. Und so ein schönes Beispiel, auch was Augmented Reality angeht, ist ja Google Glass gewesen, bei dem man gedacht hat, ach, jetzt haben alle demnächst so eine Google-Brille auf und können sich immer Informationen anzeigen lassen. Oder es gibt ja auch von Microsoft die HoloLens. Und jetzt sehen wir, man setzt die in einem ganz anderen Bereich ein, zum Beispiel in der Lagerarbeit, um Orte besser auffindbar zu machen, um Zusatzinformationen zu haben. Und was jetzt interessant wäre, wäre, wann kommt jetzt dieser Boost durch die Pandemie eigentlich im Consumer oder im allgemeinen White-Collar-Job-Bereich eigentlich an? Wann wird es da genutzt? Und das Interessante finde ich, wenn man jetzt so auf den Bildungsbereich zum Beispiel schaut. Erste Ansätze dazu, und das weiß ich noch aus dem Studium, die gab es 2005, 2006, da gab es noch ein Spiel, das hieß Second Life. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Da konnte man sich Räume bauen und sich daran bewegen. Und was ich sehr interessant fand, war, wir haben damals da versucht, auch an der Uni wurde versucht, dort Vorlesungen abzuhalten in Second Life. Und das war von der Idee so, naja, wir übertragen das 1:1, also auch etwas, was wir aus diesem Jahr gelernt haben, 1:1 Übertragung, physisches Live und digitales Leben oder Digitalität funktioniert so nicht. Und die Erfahrung haben die da auch schon ganz früh gemacht. Also es fehlt was, es fehlt sozusagen dieser Facettenreichtum, diese Details, die du brauchst, um wirklich eine Verbindung zu einem anderen Menschen herzustellen und die auch zu empfinden. Und vielleicht sind wir aber an dem Punkt, an dem genau das jetzt in Zukunft passieren wird, also im nächsten Jahr. Wann kommen die Hologramme? Wann müssen wir nicht mehr auf einen flachen Screen schauen, um vielleicht wie jetzt einen solchen Podcast aufzunehmen, sondern wann sitzen wir uns wirklich gegenüber und haben diesen Übergang, also diese Transition von ich schalte Zoom ein, ich mache die Gallery View an, oh, jetzt schicken wir uns noch ein paar Links über den Chat. Wann haben wir das überwunden? Und das könnte ja im nächsten Jahr durchaus der Fall sein, denn es gibt ja ein paar ganz schöne Entwicklungen zu. Und ich glaube, Miriam, du hast es genannt Alignment as a Service. Entwicklung, die sich da abzeichnet.
Ich glaube einfach, dass das dazu führt, dass wir die Hybridität, die du gerade schön beschrieben hast, dass wir das selber gar nicht mehr merken. Also wir gehen ja eigentlich jedes Mal über eine Grenze und wechseln von online zu offline, von virtuell zu analog oder physisch. Und ich glaube, dieses Alignment as a Service wird, damit meine ich, dass Software uns immer mehr möglich machen wird, diese Überschreitung zwischen den unterschiedlichen Dimensionen permanent zu machen, ohne dass wir es wirklich merken. Wo du gerade Second Life gesagt hast, Bas, ist übrigens ganz lustig. Von mir steht immer noch ein nackter Avatar in Second Life, weil ich eine Kleidungsdysfunktionalität in der Software damals hatte und mich deshalb nicht mehr anziehen konnte an einem bestimmten Punkt. Und den habe ich auch nochmal besucht vor einiger Zeit. Der stand dann immer noch mit hängendem Kopf nackt vor der Wand und starrte vor sich hin. Dann hatte ich kurz Mitleid und dachte auf der anderen Seite, dieses Spiel ist einfach nicht für die moderne Augmented Reality oder Virtual Reality Welt geeignet. Und da
jetzt stellen wir uns wieder kurz vor, wie das im analogen Leben wäre.
Das wäre komisch. Das wäre auch kalt vor allen Dingen. Und ich wäre auch verhungert längst und verdurstet. Aber das ist ja im Virtuellen nicht der Fall. Aber ich glaube, wir werden mit Hologrammen und Avataren da wirklich nächstes Jahr was erleben, was uns dann da näher bringt. Schöner Trend. Hybride Experience in der neuen Zeit.
Und es gibt noch eine Sache, wenn ich das nochmal so anbringen darf, das finde ich dort nämlich total spannend. Ich finde, es zeigt nämlich, dass etwas, was die Anbieter solcher Technologien normalerweise forcieren, nämlich, dass man sich vor allen Dingen auf die Anwendbarkeit, die Einfachheit fokussiert, dass das für den normalen Umgang mit diesen Werkzeugen nicht mehr reicht. Wenn wir früher gesagt haben, wir interagieren miteinander und wir benutzen in irgendeiner Form ein Werkzeug oder generell wir benutzen ein Werkzeug, dann hatte dieses Werkzeug normalerweise nur Auswirkungen auf diesen Prozess, in dem wir uns gerade befinden. Jetzt ist es aber so, dass es nicht einfach nur reicht zu wissen, wie man ein Werkzeug benutzt, so ein digitales Werkzeug in dem Fall, sondern die Tatsache, dass ich dieses Werkzeug nutze, hat auch Auswirkungen auf ganz viele andere Menschen auf der Welt, hat Auswirkungen auf eine Firma, auf Arbeitsplätze, auf die Art, wie mit Daten umgegangen wird. Das heißt, um ein Werkzeug zu nutzen, und da ist so der Gedanke der digitalen Bildung dann mit drin, muss ich eigentlich auch wissen, wie funktioniert das? Nicht nur, wie benutze ich das, wie funktioniert das, sondern auch, was macht das eigentlich mit der Welt? Was macht die Tatsache, dass ich dieses Werkzeug nutze, mit der Welt? Also es bringt uns auch in Bezug auf die Auswirkungen auf andere Menschen überall auf dem Planeten in eine Situation, die einfach eine vernetzte Welt viel stärker darstellt, als das ganz früher der Fall war, wo ich irgendein Werkzeug jetzt auch im handwerklichen Bereich vielleicht genutzt habe oder einen Brief geschickt habe. Das hat erstmal so gut wie niemanden tangiert, außer die Person, der ich den Brief geschickt habe. Das ist natürlich jetzt mit sowas wie einem Videoconferencing-Tool komplett anders.
Das ist ein schönes Stichwort für einen zweiten Trend, den ich sehe. Neben hybridem Leben würde ich sagen, wir leben inzwischen komplett vernetzt. Wir leben eigentlich auch zunehmend in der Cloud. Und das ist eigentlich, wenn man sich das genau anguckt, ein bisschen eher so langweilig, weil wir es als Nutzerinnen und Nutzer gar nicht mitbekommen. Aber das ist halt die ganze Infrastruktur, die dahinter liegt. Und wenn sie, wie Lea das eben am Beispiel Google beschrieben hat, ausfällt, dann hat das schon echt dramatische Konsequenzen, weil wir eben alle so vernetzt sind und weil jedes Werkzeug, was jeder von uns nutzt, für andere dann eben möglicherweise auch Auswirkungen hat, wie du es eben beschrieben hast, Bas. Also dieses Leben in der Cloud wird, glaube ich, im nächsten Jahr, das würde ich als Trend sehen, nochmal kräftig geboostet, weil so langsam jetzt ja auch das 5G-Netzwerk wirklich ausgerollt wird, ne, nachdem Apple jetzt das iPhone auch mit 5G auf den Markt gebracht hat. Ich glaube, das wird auch im Endkundenbereich dann nochmal einen entsprechenden Schwung geben. Aber wir erleben ja, dass alles in die Cloud wandert. Ne? Die Videokonferenzen finden in der Cloud statt. Amazon Web Services hat als Cloud-Anbieter eine riesen Entwicklung hinter sich. Es wird so weitergehen. Also wir werden an ganz vielen Stellen, glaube ich, auch erleben, dass Software auch immer stärker eben as a Service kommt. Das gibt's ja schon lange, aber das wird, glaube ich, in diesem Zuge Leben in der Cloud nochmal einen richtigen Boom nächstes Jahr bekommen.
Ja, und ich glaube, diese beiden Trends werden eben auch weiter dazu führen, dass das auch unsere Verhaltensweisen wieder beeinflusst, was man vielleicht nochmal so als dritten Trend für das neue Jahr bezeichnen könnte. Ich muss daran denken, letzte Woche hat Facebook ein Tool angekündigt, vor ein paar Tagen. Das heißt TLDR, also Too Long Didn't Read, was ja schon seit Jahren der Ausdruck dafür ist, dass man online keine Lust hat, lange Texte zu lesen und sich irgendwie eine sehr kurze Zusammenfassung dessen wünscht. Viele lesen ja auch höchstens Titel und Teaser von Artikeln. Und Facebook möchte jetzt eben auf diesen Trend aufspringen und einen KI-Assistent entwickeln, der Newsartikel kurz zusammenfasst in ganz wenige Stichpunkte, sodass man als Leserin und Leser die überhaupt nicht mehr lesen muss, sondern die sich sogar auch vorlesen lassen kann. Also nochmal mehr den Online-Journalismus quasi faktisch disruptieren. Deshalb stießt diese Ankündigung natürlich auch nicht nur auf Begeisterung, vor allem, weil auch noch ein zweites Tool angekündigt wurde, was allerdings noch wesentlich weniger weit fortgeschritten ist, aber wohl auch in der nächsten Zeit kommen soll von Facebook. Und zwar eines, das neuronale Signale aus dem Hirn auslesen kann, sodass UserInnen Handlungen oder also ihre Gedanken in Handlungen übersetzen können. Ob das wirklich eine gute Idee ist, sei mal dahingestellt. Ich habe da meine Zweifel. Aber interessant fand ich in dem Zusammenhang ein Zitat, was dann bei dieser Produktvorstellung genannt wurde, nämlich "We all get the privilege of seeing the future because we are making it." Ich möchte da einschränken. We in dem Fall beschreibt dann auch wirklich nur die Gruppe Facebook-Engineers, die sich das ausgedacht haben und nicht alle von uns. Aber ist das wirklich eine Zukunft, die wir sehen wollen, dass unsere Gedanken ausgelesen und sozusagen sofort in Verhalten umgesetzt werden oder nicht? Es wird auf jeden Fall aber etwas sein, was wir im kommenden Jahr stärker sehen werden. Zum einen, dass das Internet unsere Verhaltensweisen weiter beeinflusst, aber dass auch wir mit unserem Verhalten wiederum das Internet beeinflussen.
glaube, genau diese Interaktion, die du jetzt beschrieben hast, das ist ja im Prinzip iterativ. Es ist ein Zyklus, der immer wieder zwischen Mensch und Maschine hin und her oder eigentlich ja nicht in einem Kreis, denn sonst würde sich der Schleiß ja der Kreis schließen und immer wieder an den gleichen Punkt zurückkehren. Das ist es ja nicht. Es ist ja eher eine Spirale. Irgendwas entwickelt sich ja weiter. Und ich glaube, genau wie du gerade gesagt hast, Milena, die Technologie wird durch uns entwickelt, aber wir entwickeln uns eben auch ganz maßgeblich durch die Technologie weiter. Ich glaube, das sieht man auch vielleicht noch ein weiterer Trend auf der gesellschaftlichen Ebene, was unsere Reaktionen und auch unsere Forderungen, unseren Anspruch angeht an Technologie und vor allem natürlich an die Unternehmen dahinter. Ich glaube, man sieht das eigentlich auch durch die Geschichte weg, wenn wir uns mal die verschiedenen Fortschrittssprünge von Technologien anschauen, war es eigentlich fast immer so, dass daraufhin auch erstmal eine Reaktion kam, die man heute neudeutsch mit Backlash wahrscheinlich beschreiben würde. Wir sehen es jetzt ganz deutlich, was die Frage des Datenschutzes angeht, auch was weitere ethische Fragen angehen. Wir haben jetzt in den letzten Tagen gerade den Fall von Dr. Timnit Gebru mitbekommen, die in der ethischen Forschungsgruppe bei Google bis vor kurzem tätig war und die kurz davor war, einen akademischen Artikel zu veröffentlichen, der sich mit kritischen Punkten der Machine Learning Technologie von Google auseinandergesetzt hat, nicht nur von Google, sondern auch generell der Technologie dahinter, NLP, Natural Language Processing. Und Timnit Gebru und ihr Team haben eben die verschiedenen Herausforderungen beleuchtet, auch die mitunter womöglich negativen Auswirkungen, was ja ehrlich gesagt die Aufgabe der Forschung sein sollte, sowas auch mal vorausschauend zu beleuchten. Nun, es kam dazu, dass Google im Prinzip kurz vor Veröffentlichung Timnit Gebru gesagt hat, sie dürfe dieses Paper so nicht veröffentlichen und sie solle doch bitte zumindest ihren Namen als Google-Forscherin dort nicht auf dem Paper tragen. Und daraufhin hat Timnit Gebru in einem längeren Hin und Her mit der Company im Prinzip gesagt, also wenn das hier so läuft, dann müssen wir wirklich darüber reden, ob ich weiterhin noch arbeiten möchte. Und daraufhin hat Timnit Gebru eigentlich ihren letzten Tag bei Google gehabt. Denn Google hat im Prinzip gesagt, dann arbeitest du hiermit nicht mehr bei Google. So, heißt also, wer ethisch hinterfragt, wird anscheinend in so einer Situation, ich glaube, das kann man so deutlich sagen, schnell mal rausgeworfen. Denn dann sollen da also doch nicht die kritischen Fragen gestellt werden. Das ist jetzt.
Aber es könnte ja sein, dass dadurch jetzt wirklich was passiert. Ne? Dass sozusagen absolut. Dieses Beispiel mit all der Unterstützung, die Timnit Gebru bekommt, dass das dazu führt, dass auch vielleicht an einer oder anderer Stelle mal darüber nachgedacht wird, ob man diese ethische Diskussion, die man führen muss über neue Technologien, ob man die vielleicht auch ein bisschen anders, ein bisschen offener und transparenter führen kann.
Absolut, wollte ich gerade sagen, das ist jetzt ein Einzelfall, aber eigentlich spielt es ja wirklich in eine größere Bewegung auch mit rein. Wir sehen das allein durch die GDPR, also die Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 losgetreten, dass jetzt immer mehr Staaten und auch verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen genau das fordern, was du gerade gesagt hast, Miriam, dass man sich mit diesen ethischen Auswirkungen eben auseinandersetzt. Und ich glaube, das spielt ein bisschen so in die hegelische Dialektik These, Antithese, Synthese. Es kommt etwas Neues auf, es kommt ein riesiger Backlash und man versucht dann im dritten Schritt da einen entweder Mittelweg oder zumindest einen Kompromiss, einen gesellschaftlichen Kompromiss zu finden, der eben verschiedene Ansichten und verschiedene Bedenken auch vereint. Und ich glaube, das haben wir jetzt in diesem Jahr auch noch mal deutlich gesehen, dass das, was das Thema Technologie angeht, ehrlich gesagt lange Zeit, nach meinem Empfinden lange Zeit gefehlt hat. Also das letzte Jahrzehnt, in der letzten Dekade kam meiner Meinung nach viel zu wenig dieser Forderung, dieser ethischen Forderung, auch übrigens von den sozialen Netzwerken, haben wir ja zu Beginn schon darüber gesprochen, was das Thema Hate Speech, Missinformation und Datenverarbeitung, Bias in AI angeht. Da gibt es ja ganz viele Themen, die überhaupt nicht absprechen, die Vorteile von all diesen Technologien, aber die wichtig sind zu beleuchten. Und ich glaube, diese Interaktion, die Mensch-Maschine-Interaktion, was eben These, Antithese und dann Synthese angeht, die werden wir auch 2021 definitiv jetzt noch weiter verfolgen.
Glaube ich auf jeden Fall auch, dass das so sein wird und wahrscheinlich auch deutlich über 2021 hinaus. Milena hat es am Anfang ja schon mal gesagt, diese ganzen Prozesse, auch was die EU jetzt regulativ macht und so, das muss ja alles erst Wirkung entfalten. Das dauert natürlich eine Weile. Dagegen wird es dann auch wieder Backlash geben, sodass dieser Prozess immer weitergeht, glaube ich. Vielleicht einen letzten Trend, den ich gerne noch reinwerfen würde. Sozusagen alles in der Welt nähert sich der ubiquitären Verschränkung und daran ist das Quantencomputing nicht schuld. Dafür ist das Quantencomputing vielleicht auch verantwortlich. Finde ich einen total spannenden Prozess, weil er so wahnsinnig kompliziert ist. Wir haben schon im vorletzten Jahr, 2019, erlebt, dass Google ja die sogenannte Quantum Supremacy ausgerufen hat. Also gesagt hat, Leute, wir haben es geschafft, mit einem Quantencomputer mit 53 Qubits das erste Mal wirklich anwendungsfähig zu rechnen. Und zwar so, dass wir 200 Sekunden gebraucht haben für eine Rechenaufgabe, für die normale digitale Computer 10.000 Jahre gebraucht hätten. Das war 2019. 2020 hat sich dann jeder die Frage gestellt, wann kriegen wir das zu Hause? Wann gibt es das Quantenlaptop? Und das Quantenlaptop wird es sehr lange nicht geben. Aber die Frage ist, ob dieses Quantencomputing vielleicht auch als Service dann zumindest im industriellen Bereich dann im nächsten Jahr so schrittweise mal nach vorne kommt. Und was ich total interessant finde, ist, dass China jetzt gerade vor ein paar Tagen gemeldet hat, dass sie auch so einen Moment der Quantum Supremacy oder des Quantum Advantages gehabt haben. Und da haben wir jetzt in dieser Technologie dann auch wieder die Situation Amerika versus China. Wer macht eigentlich das Rennen? Ich glaube schon, dass da wirklich viel Potenzial drin liegt. Und das Interessante ist, dass die wissenschaftliche Zeitschrift Science das chinesische Ergebnis wirklich am 3. Dezember auch publiziert hat. Und die Chinesen sagen, mit ihrem Quantencomputer können sie in 200 Sekunden das berechnen, was die weltweit leistungsfähigsten Supercomputer in 2 Milliarden Jahren berechnen würden. Das ist krass, muss ich sagen. Und das ist dann nochmal ein Unterschied. Also, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, ja. In 200 Sekunden rechnen die Welt mal neu oder das Universum. So ungefähr fühlt sich das an. Und das finde ich echt interessant. Und ich warte darauf, dass mal irgendjemand das aufgreift in Europa oder so. Diese Diskussion, was machen die Chinesen denn da im Bereich Quantencomputing, der möglichen Zukunftstechnologie? Aber es passiert bisher nicht. Da haben wir so alle so ein bisschen im Lockdown vor uns hingeschlafen und gedacht, ja, irgendwie Quantum, keine Ahnung, was das ist, ist auch kompliziert, kommt wahrscheinlich eh nicht. Ich glaube schon, dass das kommt. Und ich glaube, dass wir auch im nächsten Jahr sehen werden, dass da einiges passiert. So, jetzt haben wir nochmal 5 Trends für das neue Jahr präsentiert. Vielleicht nochmal einmal kurz zusammengefasst. Hybrides Leben, hat Bas drüber gesprochen. Ich habe ein bisschen was zum Leben in der Cloud und den Infrastrukturen gesagt. Milena hat über das Internet der Verhaltensweisen. Wir beeinflussen das Netz beeinflusst uns gesprochen. Lea hat gesprochen über die Dialektik des technischen Fortschritts mit all den Regulierungstendenzen, die gerade kommen. Und ich habe gerade das Quantum Computing oder die ubiquitäre Verschränkung unserer Technologiewelt erwähnt. Und damit haben wir 5 wunderbare Trends für das Jahr 2021. Und damit es nicht so theoretisch endet, komme ich jetzt noch einmal mit den Sondermomenten und möchte von euch allen unvorbereitet wissen, was ist das, was euch derzeit in eurem Leben technologisch gesehen oder als technische Applikation oder so am glücklichsten macht?
Es gibt eine ganz süße neue App, die heißt Earth Speaker. Und mit der kann man ganz putzig ausschauende Gesichter in Augmented Reality auf Objekte transferieren, sodass also beispielsweise mein Tisch anfängt zu sprechen, und zwar mit Worten, die ich ihm in den Mund lege, und auch sämtliche andere, womöglich Kuscheltiere, Kühlschränke, Koffer und andere Objekte, fangen durch diese App an zu sprechen. Mit mir, mit Menschen, die ich gerne mag. Und irgendwie finde ich das A, wahnsinnig kindisch und B, super süß. Und das macht mich irgendwie glücklich, weil da kann man kurze, kleine Nachrichten an Familie und Freunde senden. Und die freuen sich auch sehr darüber und wundern sich vor allem, was da technologisch möglich ist. Ich kann es wirklich jedem mal empfehlen. Es ist ehrlich gesagt eine Kinder-App. Man muss auch bestätigen, dass man irgendwie 7 Jahre alt ist. Als ich mein wahres Alter angab, hieß es zuerst, ich sei zu alt für diese App, was ich auch meine Ansage finde. Aber Fakt ist, es sieht echt gut aus in der AR-Version und irgendwie finde ich das total toll, dass wir damit Kindern eigentlich näher bringen wollen, dass man Objekte zum Leben erwecken kann. Das finde ich erstens schön und mir macht es ganz viel Freude.
Auch eine positive Entwicklung aus der Pandemie ist, es ist jetzt keine wahnsinnig moderne Technologie, sondern es gibt es eigentlich schon total lange. Und zwar habe ich wieder angefangen zu spielen. Ich habe früher als Kind und als Jugendlicher, also da ging eigentlich auch so der generelle Bezug mal mit los. Ich hatte ganz früher einen Gameboy, dann hatte ich einen Game Gear, dann habe ich einen Amiga 500 gehabt, dann habe ich mir eine Speichererweiterung geholt. So hat sich das alles so entwickelt, überhaupt das Interesse an Digitalthemen. Aber ich habe in diesem Jahr durch die Pandemie, das habe ich glaube ich auch schon mal in einer unserer Virtual Happy Hours, die man auch auf YouTube finden kann, mal erwähnt, ich habe mir zum Anfang der Pandemie eine Spielekonsole gekauft. Und ich habe angefangen mit normalen Singleplayer-Spielen, einfach nur, wenn man so viel zu Hause sitzt, dass man da mal eine schöne Story durchspielen kann. Aber jetzt habe ich angefangen, mit Freunden währenddessen auch noch zu telefonieren. Oder während des Spiels, kann man halt mit denen sprechen. Ich habe letztens ein Telefonat oder ein Gespräch mit einem Freund geführt, während wir gespielt haben. 2 Stunden lang. Und es war ein super Gespräch. Und wir haben uns wirklich toll unterhalten. Das ist so wie, das ist die digitale Version von Omas, die sich am Wochenende treffen, um Bridge zu spielen. Und um das Spiel geht's überhaupt nicht. Sondern möchte einfach nur zusammen sein und sich miteinander austauschen. Und das habe ich jetzt in einer angenehmeren, für mich angenehmeren Form erlebt, dadurch, dass ich eine Spielekonsole habe, die ans Internet angeschlossen ist.
Ja, also ich musste da gerade auch ein bisschen drüber nachdenken, was eine App oder eine Technologie ist, die mich irgendwie glücklich gemacht hat in letzter Zeit. Und es geht in eine ähnliche Richtung. Ich war nämlich auch früher überhaupt nicht so eine Gamerin, aber habe in letzter Zeit häufiger mit meinen Freunden so Online-Games gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Among Us. Da wird man in einem, ich glaube, es ist ein Raumschiff ausgesetzt und muss dann dort bestimmte Missionen erfüllen. Und es geht darum, den Imposter zu finden unter den Spielerinnen und Spielern. Und es ist, also das Spiel an sich ist jetzt gar nicht so wahnsinnig cool, aber das Schöne ist natürlich, dass man das mit seinen Freunden zusammen macht. Also wir lassen dann immer parallel einen Zoom-Call laufen und haben auf die Weise halt entweder Among Us gespielt oder tatsächlich auch ein Kartenspiel, was wir normalerweise analog spielen, Doppelkopf. Spielen wir jetzt über eine App mit gleichzeitig laufendem Zoom-Call. Und das hat mich doch irgendwie glücklich gemacht, weil das wirklich spaßig war und wir das vorher, glaube ich, nie gemacht hätten. Und das, ja, wie du sagst, Bas, vor allem darum geht, dass man währenddessen sich unterhält und Spaß hat und das Spiel eigentlich nur so nebenbei läuft, aber trotzdem irgendwie ein ganz cooler Zeitvertreib ist. Das würde ich sagen, ist etwas, was ich dieses Jahr auf jeden Fall neu ausprobiert habe und mich auch glücklich gemacht hat.
Das ist doch irgendwie cool, dass wir alle in diesen Beschränkungen der Pandemie trotzdem dann eben durch vielleicht auch die anderen Zeitverteilungen was gefunden haben, was irgendwie uns Freude macht, ne? Und was uns vielleicht sogar, wie Bas beschrieben hat, uns mit anderen connected. Ich bin ja manchmal auch so ein bisschen Nerd und sitze gerne zu Hause. Ich habe die Musik, die Computermusik dieses Jahr entdeckt und einfach mit GarageBand, glaube ich, sehr viele Songs, auf die ich in meiner Jugend Blues getanzt habe, Klammer Blues, wie das damals hieß, die habe ich als Rave- oder Dance-Versions neu gemixt. Und ich habe übrigens dank Milena heute Morgen etwas prokrastiniert, während ich eigentlich hätte anderes tun müssen, nämlich mit einer wunderbaren neuen Anwendung von Google, einer KI-Anwendung, die es erlaubt, per Machine Learning kleine lebende, singende Gummipfropfen zu einem gregorianischen Weihnachtschor zusammenzupacken. Das Ding heißt Google Blob Opera und das ist einfach geil. Das ist wirklich, also wow, das ist gefährlich. Ich könnte Stunden damit verbringen und da immer nur herrlich harmonisch funktionierende die Töne zusammenzubauen zu einem Chor. Die sehen übrigens aus wie Barberpapas. Wahrscheinlich kennt ihr das alle nicht mehr. Das war früher eine US-amerikanische Fernsehserie, die ich immer geguckt habe. Diese Google Blobs, das sind so Gummitropfen, farbige Gummitropfen, die singen können. Das ist wirklich sehr lustig. Und die Musik, das ist geil. Also das ist eine schöne Anwendung von Machine Learning, die wirklich zur Weihnachtszeit die Zeit vertreibt.
Herrlich.
So. Stichwort Zeit vertreiben. Haben wir jetzt genug getan in diesem Jahresendpostkasten, diesem audiovisuellen Postkasten, auch Podcast genannt. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen aufs Jahr zurückgeschaut. Wir haben vor allen Dingen nach vorne geschaut. Wir haben uns ein paar Sondermomente beschert. Und das würden wir euch gerne auch allen bescheren. Euch, den Hörerinnen und Hörern oder Zuschauerinnen und Zuschauern unserer Podcasts und Videocasts. Dafür bedanken wir uns für euer Interesse. Wir wünschen euch ganz, ganz schöne Feiertage mit ein bisschen Ruhe und vielen schönen Sondermomenten und ein guten Start in ein Jahr, das vielleicht trotz manch eines Vorteils, den der Lockdown auch gebracht hat, wie wir besprochen haben, vielleicht etwas mehr Aktivität und vor allen Dingen mehr Möglichkeiten, sich zu treffen, wiederbringt.
Das war der ADA-Podcast, heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten Redaktion der ADA Learning GmbH. Und produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr unserem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gebt, ihn auf Social Media teilt oder weiterempfehlt oder unser ADA-Magazin abonniert. Mehr Informationen gibt es auf www.join-ada.com.
ADA. Heute das Morgen verstehen.